The winner is Detektor FM, Christian Baller and Marcus Engert.
Vox Publica. Die interaktive Radiosendung im Netz.
Wir haben in dieser Woche erstmals unsere neue App getestet.
Als im vergangenen Jahr bei der Verleihung des Deutschen Radiopreises Crowd Radio als beste Innovation des Jahres ausgezeichnet wurde, prämierten die Juroren eine kleine Revolution. Crowd Radio bedeutet, dass jeder Radiohörer auch zum Radiomacher werden kann. Mithilfe einer App, die er sich auf das Smartphone herunterlädt und mit der er von überall seine Eindrücke und Beiträge in das Radioprogramm geben kann.
Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus.
Als die erste offizielle deutsche Radiosendung am 29.10.1923 aus dem Voxhaus in Berlin ausgestrahlt wurde, markierte das den Beginn einer großen Revolution. Denn zum ersten Mal konnten in Deutschland Information und Unterhaltung, Musik und Geräusche direkt in die Wohnzimmer übertragen werden. Allerdings existiert von diesem denkwürdigen Augenblick keine Aufzeichnung. Die eben gehörte wurde ein Jahr später ausgestrahlt.
Stimmen, Töne, Emotionen. 90 Jahre deutsche Radiogeschichte. Ein Markt- und Medienspezial von Barbara Weber.
Radio ist in Deutschland gerade in einer Zeit der tiefsten seelischen und wirtschaftlichen Not wie ein befreiendes Wunder begrüßt worden, dessen Auswirkungen auf das kulturelle, politische und wirtschaftliche Leben nicht hoch genug angeschlagen werden kann.
Die Entstehung des Rundfunks in Deutschland ist eng mit dem Namen Hans Bredow verknüpft. Bredow studierte Elektrotechnik und leitete ab 1919 als Ministerialdirektor die neu gegründete Abteilung für drahtlose Telegrafie im Reichspostministerium. Er begann mit der Organisation eines öffentlichen Rundfunks und wurde 1926 Rundfunkkommissar des Reichspostministers.
Hans Bredow war speziell ein ehrenwerter Mann, ein sogenannter Homme de Lettres. Das heißt, seine Vorstellungen vom Radio waren insofern idealistisch, als er dachte, das ist ein Instrument der Kultur, der Bildung.
Sagt Dr. Hans-Ulrich Wagner, Wissenschaftler am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg.
Man kann die Volksmassen klüger machen, aufmerksamer machen und insofern eine herne, ideale Vorstellung vom Rundfunk als Volksbildungsmittel.
Wobei es ganz interessant ist, dass der genehmigt worden ist als Unterhaltungsrundfunk und nicht als Nachrichtenrundfunk,
sagt Karl-Heinz Göttert, ehemals Professor für Germanistik an der Universität Köln.
Das galt als gefährlich, auch politisch gefährlich. Alles bloß keine Nachrichten. Nein, es wurde eingerichtet als Unterhaltungsrundfunk.
So, jetzt habe ich aber genug von der ewigen Musikmacherei. Ich wollte, es gäbe gar keine Musik, ich wäre überhaupt kein Musiker.
Na, was wolltest du denn sein?
Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei und nachmittags wäre ich frei.
Fortan bestimmte das Radio das Lebensgefühl und den Alltag von Generationen. Es unterhielt die Hörer, wurde aber auch instrumentalisiert und zur Propagandamaschine umfunktioniert. Rührte über Schützengräben hinweg mit dem Lied Lili Marleen die kämpfenden Soldaten, um später mit Elvis Presley den Rock'n'Roll einzuläuten. Der Soundtrack der späten 60er und frühen 70er Jahre lieferte die Begleitmusik zu mancher Studentendemo. Westliche Radioprogramme wie der Deutschlandfunk überwanden die innerdeutschen Grenzen und galten als zuverlässige Informationsquelle auch im Osten, denn dort beherrschte die Nomenklatura das Rundfunkprogramm. Die rechtfertigte im Staatsfunk den Mauerbau und gab Zielvorgaben zu 5-Jahresplänen. Spätere Aufnahmen von Mauerfall und deutscher Einheit dokumentieren eindrucksvoll die Ereignisse von 1989-90. Denn einen Vorteil hat der Rundfunk im Vergleich zu Zeitung und Fernsehen.
Hörfunk ist schnell. Hörfunk ist eigentlich wahnsinnig unaufwendig,
sagt Hans-Ulrich Wagner.
Radio ist das einfachste Medium der Welt und insofern unheimlich agil. Eigentlich brauchen Sie nur ein Mikrofon und eine Leitung und schon kann es losgehen.
Vom Rauschen im Äther und dem glasklaren Klang. Die Radiotechnik.
Wenn man sich vorstellt, dass 1923 die ersten Rundfunkhörer, so ähnlich jetzt wie ich, vom Mikro Radio hörten, also mit Kopfhörern vor dem Radiogerät und das knisterte und so weiter. Und dieses Einstellen der Sender war schon eine erhöhte Kunst.
Sagt Professor Inge Marsolek, pensionierte Historikerin an der Universität Bremen.
Es geht ganz einfach darum, dass man zunächst den Ton übertragen konnte, aber nicht verstärken konnte,
sagt Karl-Heinz Göttert.
Ich weiß sogar aus meiner Kindheitserinnerung, dass erzählt wurde, dass irgendwelche Onkels einen solchen Apparat hatten und dass sie diesen Empfänger in eine Glasschüssel legten, sodass da eine Verstärkung vorkam, sodass alle dann gebannt hören konnten und man dann zu vier das Radio hören konnte. Aber das wird ja alles bei weitem überboten durch die Lautsprecher und da ist eben wiederum Goebbels der Vorreiter gewesen.
Der Reichspropagandaminister erkannte früh die Bedeutung des Hörfunks für die NS-Propaganda. Die bislang angebotenen Radiogeräte waren für die meisten unerschwinglich. Deshalb ließ er einen Volksempfänger bauen.
Der Gedanke des Volksempfängers aber setzte sich so erfolgreich durch, dass bis heute weit über 1.300.000 dieser Apparate hergestellt wurden,
sagte Goebbels 1933 anlässlich der Berliner Funkausstellung. Die schwerfälligen Röhrengeräte waren an einen Ort gebunden. Mobilität brachte erst eine weitere technische Neuerung, entwickelt in den 50ern, etabliert in den 60er Jahren.
Technologische Neuerung insofern, als damals der Transistormarkt fähig wurde, also kleine integrierte Schaltkreise. Heute würde man sie als Mikrochips bezeichnen, die das also möglich machten, Geräte herzustellen, die viel kleiner waren als üblicherweise und billiger.
Meint Professor Detlef Siegfried, Historiker an der Universität Kopenhagen. Das Radio wird beweglich und im Westen gerne kombiniert mit einem Kassettenrekorder. Das kleine, portable Transistorradio schafft neue Möglichkeiten.
Ich hatte so ein kleines Miniradio mitgebracht von der Oma aus dem Westen, aus West-Berlin. Und das hörte ich gerne so unter der Bettdecke. Das machen Kinder natürlich oft.
Dr. Axel Dossmann ist Historiker an der Universität Jena.
Bei mir war die Besonderheit, den Sender, den ich empfing, das war der RIAS. Das war gewissermaßen auch das Halbverbotene. Nicht in der Familie, aber doch gesellschaftlich nicht wirklich erwünscht. Und dieses doppelt heimliche unter der Bettdecke und dann ein Sender aus einer Welt, die einem nicht zugänglich war, das verbindet mit dem Medium.
Inzwischen ist das Radio nur ein Medium unter vielen. Zeitung und vor allem das Fernsehen, das einen Siegeszug in den 1960er Jahren beginnt und zunehmend mehr Programme ausstrahlt, machen dem Hörfunk Konkurrenz. Diese Konkurrenz bedeutet zwar nicht das Aus für das Radio, aber das Radio wird vom Leit zum Begleitmedium.
D-Radio Wissen. Agenda.
Wieder ist es eine neue technische Entwicklung, die Nutzungsgewohnheiten langsam ändert. Das Digitalradio bringt die Verknüpfung von Hörfunk, Text und Bildern. Die Rezipienten werden mündiger. Sie bestimmen ihr Programm oder machen es im Zweifelsfall selbst.
An der Wahrheit vorbei. Information und Fälschung.
Auf jeden Fall saßen wir auch am 31. August 1939 in der üblichen Runde, unsere Hausgenossen und der Familie, und erlebten den Überfall auf den Reichssender Gleiwitz. Das war der nächste Sender, das war unser Empfangssender, der transportierte alles, was der Großdeutsche Rundfunk senden konnte. Und da wurden wir alle Zeuge dieses Überfalls auf den Reichssender Gleiwitz.
Friedrich Nowotny, ehemaliger Intendant des Westdeutschen Rundfunks.
Es wurde geschossen, es wurde gerufen, es wurde polnisch gerufen. Eine polnische Ansprache war zu hören, die dann abgebrochen war nach kurzer Zeit. Und dann war Funkstille. Also was war das? Das war ein inszenierter Überfall der Gestapo, wie man vermutet, auf den Reichssender Gleiwitz.
Was der damals 10-jährige Friedrich nicht ahnte, der fingierte Überfall auf den Sender Gleiwitz lieferte den Nationalsozialisten die Begründung für den Einmarsch in Polen.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
Bereits 1933 wollte Reichspropagandaminister Joseph Goebbels die Möglichkeiten, die das neue Medium bot, nutzen. Er ließ alle neuen regionalen Rundfunksender unter staatliche Aufsicht stellen und schloss sie zwangsweise 1939 zum Großdeutschen Rundfunk zusammen, um das Programm besser kontrollieren zu können. Der neu geschaffene Rundfunk sollte möglichst viele Menschen erreichen. Die technischen Voraussetzungen bot der Volksempfänger. Inhaltlich war die Marschrichtung klar.
Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns. Niemandem sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Und keine andere Idee soll hier zu Wort kommen.
Wobei es zu Anfang unterschiedliche Vorstellungen gab,
sagt Inge Marsolek.
Bis sich Goebbels, der eine sehr pragmatische Auffassung von Propaganda hatte, durchsetzen könnte. Also zu Anfang 1933 gab es mehr als 50 Übertragungen von Reden von Hitler. Dazu noch wollte natürlich jeder Gauleiter auch mal im Radio reden. Und Goebbels hat sehr schnell erkannt, dass das die Erwartungen der Hörer und Hörerinnen, das nicht funktionierte, sagen wir einfach so. Die haben sich gelangweilt, die wollten nicht ewig Politik hören, sondern sie wollten weiter unterhalten werden durch das Medium.
Anschließend spielen die schwäbischen Dorfmusikanten die Kapelle Heinz Steinbock für sie die Musik in der Frühe. Um 6.30 Uhr setzen wir unser Programm mit der Frühgymnastik fort und ab 6.45 Uhr hören sie wieder Musik in der Frühe.
Zudem entwickelten die Nationalsozialisten eine wahre Meisterschaft im Inszenieren von Wirklichkeiten. Frontberichte wurden manipuliert, das heißt im Studio vorher vorbereitet und diese künstlichen Reportagen anschließend ausgestrahlt.
Jetzt vor uns wieder zwei Stuttgart, die stürzen. Je zwei Bomben gehen hinunter. Man hört das Geräusch. Jetzt sind sie drüben eingeschlagen.
Das fing damit an, dass der nationalsozialistische Rundfunk vorher aufgenommen hat, wie Kriegslärm sich anhören könnte. Also es wurde aufgenommen, der Lärm der Flugzeuge, Kanonendonner, damit man diese Geräusche schon auf Konserve hatte.
1945 war das schwärzeste Kapitel der deutschen Rundfunkgeschichte vorbei. Während in den Westsektoren die Unabhängigkeit des Rundfunks vorgeschrieben wurde, nutzten im Osten die neuen Machthaber das Radio, um Wirklichkeit nach ihrem Bild zu gestalten. Als die DDR-Nomenklatura 1961 den Befehl zum Mauerbau gab, lieferte der Hörfunk die Begründung. Professor Gerhard Paul, Historiker an der Universität Flensburg.
Der DDR-Staatsrundfunk, der Berliner Rundfunk, hat interessanterweise sehr ausführlich über den Mauerbau berichtet. Das ging auch gar nicht anders, weil praktisch der Mauerbau live im Westfernsehen übertragen wurde.
Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa 1,5 Meter tief und 1,5 Meter breit.
Er wurde gerechtfertigt mit paradoxen Formeln und paradoxen Hörfunksendungen.
Wenn man gehört hat von den Menschenhändlern und Kindesentführern, gerade das letzte Beispiel doch, gestern in der Presse veröffentlicht, aus Lichtenberg war das wohl.
Das Gott sei Dank misslungen ist, dieser Entführungsversuch.
Ist, und ich finde es also doch furchtbar gemein und abscheulich, dass man also versucht, kleine hilflose Kinder zu entführen, um die Eltern also zur Republikflucht zu verleiten.
Wirklichkeit kann auch durch die Auswahl an Originaltönen verfälscht werden. Ein Beispiel sind die Demonstrationen in Leipzig, die sich an die Montagsgebete anschlossen.
Dominiert worden sind diese Veranstaltungen von Ausreisewilligen, von oft jungen Familien, die unbedingt aus dieser DDR heraus wollten und mittlerweile auch einen Weg wussten, wie sie ihren Protest in direkter Weise den präsenten westlichen Medien mitteilen konnten, indem man nämlich guckte, wo sind die Kameras, wo sind die Mikrofone der westdeutschen Medien,
sagt Axel Dossmann.
Und die Ausreisewilligen finden mit ihren Rufen, wir wollen raus, eben tatsächlich auch unmittelbar die Mikrofone der westlichen Medien. Und dabei wird aber etwas überhört. Etwas im doppelten Sinne überhört, weil es auch kein Mikrofon eingefangen hat, vielleicht weil es zu leise war, oder weil es abseitiger war, nicht im Zentrum dieser Situation stand, nämlich der Ruf, wir bleiben hier.
So fanden diejenigen, die demokratische Reformen in der DDR forderten, nur am Rande mediale Beachtung. Auch so kann Geschichte verfälscht oder umgedeutet werden. Eine weitere Selektion ergibt die Archivierung von Originaltönen oder Rundfunkbeiträgen. Denn nur das, was archiviert wird, bleibt der Nachwelt erhalten.
Zwischen Wunschkonzert und Rocknacht. Unterhaltung im Rundfunk.
Hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Liebe Soldaten, liebe Hörer in der Heimat, liebe Freunde jenseits der Grenzen. Zum 10. Male ruft die Fanfare zum Wunschkonzert der Wehrmacht.
Das Wunschkonzert am Samstagnachmittag war eine ungeheure Inszenierung. Eine Unterhaltungssendung, die, wie ich vermute, auch in der Nachkriegszeit bei denen, die die großen Fernsehshows inszeniert haben, eine Rolle gespielt haben.
Erinnert sich Friedrich Nowotny.
Und da war das Radio unglaublich. Große Orchester, große Chöre, Kinderchöre, der Bielefelder Kinderchor und die Domspatzen und was weiß ich. Und immer zwischendurch Wilhelm Striens und wie sie alle geheißen haben.
Heimat, deine Sterne, sie strahlen mir auch an fernem Ort.
Die Wut über den verlorenen Groschen ist ein recht originelles Klavierstück von Ludwig van Beethoven.
Ist kein Fehler drin.
Stimmt, jawohl. Kein Fehler drin. Es ist so.
Auch in den Nachkriegsjahren reimten die Schlagersänger noch gerne Herz auf Schmerz, boten Shows und Quizsendungen ein abendliches Entspannungsprogramm. Die Unterhaltung im Radio spiegelte den breiten Wunsch nach Verdrängung wider. Von der Jugend wurde diese Art der Unterhaltung häufig nicht mehr akzeptiert. So regte sich in den 50er und frühen 60er Jahren Widerstand, der sich so ausdrückte, dass die Jugend Alternativen suchte, fern der als betulich empfundenen deutschen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Das ging Friedrich Nowotny nicht anders.
Ich war natürlich fasziniert von dem, was man zu hören bekam. Schon bei BFN. Und als ich dann in den 60ern zum Saarländischen Rundfunk ging und EFN fabelhaft empfangen konnte.
Information, News, Music and Sports, a daily service of AFN.
Es brachte ein völlig anderes Musikverständnis mit sich, denn die öffentlich-rechtlichen Anstalten waren behäbig.
BFN, der britische Soldatensender, strahlte sein Programm ab 1945 aus. Später nannte er sich BFBS, British Forces Broadcasting Service. Doch während diese Programme nur eine Minderheit erreichten, erfreute sich ein anderer Sender großer Beliebtheit. Radio Luxemburg. Detlef Siegfried.
Also in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, ich glaube, es gibt eine Untersuchung von 1966, wenn ich mich recht erinnere, die sagt, dass 82% der westdeutschen Jugendlichen schon einmal Radio Luxemburg gehört haben und 66% zu den regelmäßigen Hörern gehören.
Zu den jungen Hörern gehörte auch Friedrich Nowotny, der zu der Zeit beim Saarländischen Rundfunk arbeitete.
Europawelle Saar. Mittelwelle 1421 kHz gleich 211 Meter. Immer mehr hören lieber Saarbrücken. Europawelle Saar. Saarbrücken.
Der Saarländische Rundfunk reagierte mit der Europawelle Saar umgehend mit einem neuen Programm, an dem auch der junge Nowotny mitwirkte. Später, in den 1980er Jahren, stand er vor ähnlichen Problemen und gründete 1Live.
Das ist mir dann als späterer Intendant des Westdeutschen Rundfunks nochmal in den Schoß gefallen. Wie kriegen wir die jungen Leute ans Radio?
Während die englische Popmusik in den 1950er und 1960er Jahren den Klang der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erst revolutionierte, in den 70er Jahren dann dominierte, entstand in der DDR eine eigene Musikrichtung. Gerhard Paul.
Das ist dieser deutschsprachige, sehr lyrische Pop, lange vor es Udo Lindenberg gegeben hat, der sich beispielsweise mit Namen, ich glaube, die bekanntesten sind nach wie vor die Pudis, Karat, mit Silly, mit der Frontfrau Tamara Danz oder auch mit der Klaus-Renf-Kombo bezeichnet wird. Das ist schon ein spezieller deutschsprachiger Rock mit ausgesprochen lyrischen Texten, die sich von der Rockmusik im Westen zu dieser Zeit deutlich unterscheidet.
Vom Hörer zum Macher. Wie Technik Rollen verändert.
Das war Anfang der 30er Jahre. Die Anschaffung eines Radios war für unseren Haushalt und nicht nur für unseren Haushalt eine teure Angelegenheit.
Erinnert sich Friedrich Nowotny.
Das war eine tolle Sache. Es war Mittelpunkt der Familie. Und unser Radio war auch für die Hausgemeinschaft ein wichtiges Instrument. Und das war eben Nachbarschaft. Die versammelte sich bei uns in der Wohnküche ums Radio.
Es gibt wenige Überlieferungen, wie die Hörer in den 1920er und 30er Jahren auf das neue Medium reagierten. Vermutlich waren sie fasziniert von den Möglichkeiten, Töne und Klänge womöglich live zu erleben. Schon die Nationalsozialisten erkannten, wie wichtig es ist, die Hörer mit einzubinden. Inge Marsolek.
Da fuhr dann der Übertragungswagen plus Intendantenauto plus noch einige Mitarbeiter, vor allen Dingen die Sprecher, die wurden alle irgendwo aufs Land gekarrt. Dann gab es da eine Halle, da kam die Dorfbevölkerung zusammen und dann wurden Interviews mit den Leuten gemacht. Und darüber wurde dann berichtet und die Hörer kamen dadurch auch gleich auf Sendung und wurden mit dem Medium auch insgesamt vertrauter.
Die Tradition, Hörern das Wort zu geben, setzte sich in den 1950er Jahren fort. Dabei entspricht die geäußerte Meinung nicht immer unbedingt dem, was der Programmmacher sich erhofft hat, wie die Reaktion auf das Hörspiel »Träume« von Günter Eich zeigt.
Das ist ja grauenhaft, was Sie da den Leuten auftischen.
Ja, was wollten Sie denn hören? Was haben Sie denn erwartet?
Bisschen was Nettes, aber doch nicht so einen saumäßigen Kram von Kindermord und von allem möglichen Scheiß. Also das ist ja der Gipfel der Frechheit, abends im Radio solche Dinger durchzubringen.
Es gibt natürlich auch richtige Sendungen, die installiert wurden, Call-in-Sendungen, die dazu da waren, die Stimme des Volkes, die Meinung der Bevölkerung bewusst zu aktivieren. Was sagen Sie dazu? Rufen Sie uns an. Wenn das jetzt im Rahmen von politischen Programmen oder gesellschaftlichen Programmen ist, dann diente das dazu, mit dem Hörer in einen gesellschaftlichen Dialog zu treten. Das erfüllt eine wesentliche Funktion von Radio.
Auch bei Call-in-Sendungen machen Hörer Programm, so Hans-Ulrich Wagner. Aber es gibt immer noch eine Redaktion, einen Journalisten, der fragt oder kommentiert. Wieder ist es die Technik, die neue Möglichkeiten eröffnet. Aber anders als vor 90 Jahren können die Hörer nun ihr eigenes Programm kreieren. Das Radio heute und vielleicht auch der Zukunft ermöglicht immer noch die Übertragung von Information und Unterhaltung, aber
mit Sicherheit wird das Medium Rundfunk noch deutlich interaktiver. Es ist es zum Teil heute ja schon,
sagt Gerhard Paul.
Wir können mit Redaktionen über das Netz chatten, aber ich glaube, das wird ausgebaut. Das Medium wird deutlich interaktiver, als es bislang war. Und ich vermute, auch wenn ich meinen eigenen Rundfunkkonsum betrachte, dass im Zuge der Digitalisierung wir weniger am Radio-Rundfunk hören werden, sondern verstärkt über das Notebook, über das Smartphone, über das iPad. Und dadurch durch die Digitalisierung auch die Möglichkeit haben, unser eigenes Programm zusammenzustellen, dann, wann wir hören wollen und nicht, wann der Rundfunksender uns eine Rundfunkzeit vorgibt. Also alles wird individualisierter, es wird flexibler und es wird vermutlich noch sehr viel stärker lokalisierbarer, als das in der Vergangenheit war.
Stimmen, Töne, Emotionen. 90 Jahre deutsche Radiogeschichte. Ein Markt- und Medienspezial von Barbara Weber.